Okay, 20 in der Filiale, 30 im Online-Shop. Ja. Ist ja eine Wahnsinnssumme. Ich meine, 2007 ins Leben gerufen, danach ein paar Jahre selber programmiert und jetzt 2025 30 Leute, die für einen Online-Shop arbeiten. Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Liebe Podcast-Zuhörer, ich verspreche euch, diese Podcast-Folge wird eine Überraschungsbox. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Intro. Auf der einen Seite habe ich eben erfahren, dass er in einer Band gespielt hat mit unserem OB Dr. Ingo Meyer. Auf der anderen Seite gibt es eine coole Anekdote. Ich war nämlich 5 Jahre alt, das weiß mein Podcast-Gast gerade gar nicht, ich war 5 Jahre alt und habe mich in der Innenstadt verlaufen. Hab meine Eltern nicht wiedergefunden, hab aber in seiner Hosenfiliale, in seinem Hosengeschäft ein Schild gesehen, wo Notinsel stand. Und ich kannte von meiner Grundschule Nord damals, von meinem Klassenlehrer Herrn Höllings, dass man dann da reinlaufen darf und dann sagen darf, ich habe mich verlaufen, ich brauche Hilfe. Dann bin ich da reingelaufen, war 5 Jahre alt, konnte aber die Telefonnummer von meinem Vater auswendig und habe dann die Dame, die Kassiererin gefragt, ob ich kurz telefonieren darf. Ich finde meine Eltern nicht mehr. Und tatsächlich reden wir heute, 20 Jahre später, immer noch mit meinen Eltern darüber und erzählen das als Anekdote, dass meine Mutter mich in der Innenstadt verloren hat und ich über die Eierrund-Filiale, über die Kassiererin, dann meine Mutter wiedergefunden habe. Heute sitzt Tobias Eierrund hier im Podcast zu Gast. Tobias, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schöne Anekdote gleich am Anfang. Ich habe mich immer gefragt, ob das überhaupt irgendjemand nutzt und zack, ja, siehste, es wird genutzt.
Vor 20 Jahren und jetzt sitzt du hier.
Verrückt. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 20 Jahre, bis du zu uns kommst.
Genau, ich habe es eben ja schon kurz verraten, Eierrund, Hosengeschäft. Ehrlicherweise aus Marketing-Sicht denkt man ja immer, Innenstadt stirbt aus. Wie kann überhaupt so eine Filiale wie Eierrund sich da halten? Ich habe ja anfangs schon gesagt, diese Folge wird eine Überraschungsbox. Bevor wir aber da in die Details einsteigen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du eigentlich und was machst du?
Ich bin Tobias Eierrund, 57 Jahre alt, habe 2 Kinder und bin verheiratet. Habe studiert in Göttingen.
Mit Ingo Meyer?
Nicht mit ihm zusammen, aber parallel. Ingo hat Jura studiert und ich habe BWL studiert. Ganz klassisch abgeschlossen und im Jahr 2000 habe ich das Geschäft meiner Eltern übernommen in Hildesheim in der Almstraße, Eierrund. Und etwas später haben wir dann mit einem Online-Shop begonnen, hoseonline.de.
In welchem Jahr war das mit dem Online-Shop?
Das war 2007. Tatsächlich waren wir rückblickend heute, müsste man sagen, Dinosaurier. Jemand zu der Zeit, der einen Online-Shop eröffnet hat, da hat mich jeder für verrückt erklärt. Niemals wird jemand online etwas bestellen. Man muss wissen, zu der Zeit gab es Zalando nicht oder war zumindest nicht bekannt. Und Amazon hat Bücher verkauft und sonst gar nichts. Ja. Und zu der Zeit haben wir angefangen und gedacht, Mensch, wir verkaufen mal ein paar Hosen. Und ja, wie gesagt, damals wurden wir belächelt, heute lachen wir.
Okay, aber du hast studiert und wann war bei dir dieser Moment, dass du gesagt hast, okay, ich übernehme ein Hosengeschäft? Weil du hättest ja auch alles andere machen können.
Ich habe auch erst alles andere gemacht, fast. Tatsächlich bin ich nach dem Studium erstmal in Hannover in einem Transportunternehmen gewesen bei Nedlloyd und habe da im Controlling gearbeitet für 5 Jahre. Und nach dieser Zeit war es für mich Zeit zu wechseln, weil es ging da nicht wirklich weiter und ich bekam dann ein sehr lukratives Angebot von einem Reinigungsdienstleister in Hannover, so viel zu der Überraschungsbox, und bin da eingestiegen als Assistent der Geschäftsleitung. Es ist ein sehr großes Unternehmen in Deutschland. Darf ich das sagen?
Ja, klar.
Plural.
Okay. Und die Reinigungsdienste, das heißt, die machen Gebäudereinigung? Und
genau. Okay. Facility Management, alles, was dazugehört.
Wie groß war die Firma? Wie viele Mitarbeiter hatten die damals?
Oh, Mensch, das ist so lange her, aber
ein paar hundert oder
ein paar tausend? Ja, ja, ja. In der Gegend auf alle Fälle. Und da war ich tatsächlich dann 3 Monate und bin in der Probezeit rausgeflogen. Ja, wegen Inkompetenz, keine Ahnung. Tatsächlich habe ich nie erfahren, warum das passiert ist. Aber okay. Im Nachgang sollte irgendjemand von Plural diese Folge hören. Ich sage herzlichen Dank, weil ohne diesen Rauswurf wäre nie das passiert, was danach kam. Denn dann wäre ich vielleicht heute noch bei denen. Und dann sagte meine Mutter zu mir, Mensch, du bist doch jetzt gerade mal wieder auf der Neusuche, willst du nicht zu uns mal ins Unternehmen kommen und dir das anschauen? Hm.
Aber es hört sich ja so an, dass es nie Druck gab, dass du unbedingt übernehmen sollst
Nein. Ich war auch gar nicht so eingeplant, es war eher meine Schwester im Gespräch
okay. Mit
ihrem damaligen Mann und da haben sich dann aber Dinge verändert okay. Und plötzlich war die Stelle sozusagen vakant.
Okay.
Und ja, dann kam ich ins Gespräch und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das mal an.
Aber hast du dann diesen Gedanken, Hose, Handel, oder hast du schon eine Affinität für Hosen durch die Familie?
Ja, natürlich, du kriegst ja als Kind von klein auf schon immer diese Gespräche mit, die schrecken dich einerseits natürlich ab, weil du kriegst auch die ganzen Probleme mit, andererseits wirst du aber auch neugierig und hast vielleicht Lust, da was zu verändern. Und mal auszuchecken, was du aus dieser Sache machen könntest. Und ja, dann habe ich es einfach mal probiert und habe mir das angeschaut. Ich hatte sicherlich eine höhere Affinität zu Zahlen und allem, was dazugehört, weil ich komme ja aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich.
Ja.
Hatte aber das große Glück, dass meine Frau eine klassische Ausbildung im Einzelhandel gemacht hat. Die ist Handelsassistentin. Okay. Und sie konnte auch im Textilbereich, hat sie das gemacht, seinerzeit in Peine. Und sie konnte damit praktisch den Bereich abdecken, weil sie ist kurz nach mir dann auch damit eingestiegen.
Der dir gefehlt hat.
Genau. Und das war natürlich eine perfekte Kombination, dass wir sozusagen einen Part haben. Einmal der sehr versiert ist in Mode, Einkauf, Limitplanung und allem, was dazugehört. Und dann auf der anderen Seite jemand, der sich ein bisschen mit Finanzen auskennt.
Okay, wir sind im Jahr 2007. Da hast du es ungefähr übernommen?
Übernommen habe ich das im Jahr 2000.
Okay.
Das war...
Da warst du aber auch schon relativ jung noch.
Ja.
Da warst du...
Rechne mal, du bist doch gut mit Zahlen. 68 Baujahr, also...
Okay, das ist 32 Jahre alt.
Genau.
Anfang 30 hast du übernommen?
Genau.
Okay, und... wie war die Welt damals? Also du hast übernommen und ihr hattet wahrscheinlich um die 10, 15 Mitarbeiter vielleicht.
Ja, das passt.
Damals war aber auch der Verkauf auch ganz anders. Mhm. Was waren damals die Erfolgsfaktoren für den weiteren Wachstum?
Weiterer Wachstum tatsächlich war zu der Zeit schon schwierig, weil du konntest wachsen eigentlich nur noch mit Expansion. Das war ja noch
in weiteren Filialen.
Das war ja noch die Zeit, als plötzlich überall diese Filialen, die Esprit-Stores, die Cecil-Stores, S-Oliver-Stores und so deutschlandweit aus dem Boden gestampft wurden. Und im eigenen Geschäft sozusagen weiter zu wachsen, war gar nicht so einfach mit neuen Konzepten. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja in große Fußstapfen getreten, weil es war ja jetzt nicht so, dass meine Eltern da einen schlechten Job gemacht haben. Ganz im Gegenteil, als ich angefangen habe, war ich nicht mal sicher, ob ich das in irgendeiner Art und Weise werde schaffen können. Wenn ich gesehen habe, wie mein Vater eingekauft hat, wie der mit den Kunden gesprochen hat, da habe ich immer nur gedacht, das kann ich nicht, das schaffe ich nie. Und da musste ich dann auch erstmal reinwachsen. Ich hatte das große Glück, noch ein gutes Jahr mit meinem Vater zusammenarbeiten zu können. Es war eigentlich auch länger geplant. Mein Vater wurde dann aber sehr krank und ist dann auch sehr schnell aus der Firma ausgeschieden.
Okay.
Und ja, im Jahr 2000 war das dann halt so weit, dass wir das übernommen haben, weil ich war sozusagen 99 in das Geschäft gekommen. Und auf dem Papier Geschäftsführer war ich dann im Jahr 2000, genau.
Und die, kannst du dich zurückerinnern an die ersten Tage? Du bist jetzt offiziell Geschäftsführer im Papier, du kommst in den Laden rein, du weißt, du musst das ja ab jetzt irgendwie machen. Und
gut, ich war ja jetzt schon ein Jahr dabei, das heißt, es war für alle Beteiligten jetzt nicht mehr so eine große Überraschung. Genau, aber natürlich im ersten Moment, man muss wissen, mein Vater und auch wir heute natürlich haben viele Mitarbeiter, die lange Jahre da sind. Wir hatten gerade 45-jähriges Jubiläum bei einer Mitarbeiterin, 40-jähriges bei einer anderen und bei verschiedenen 25-jähriges. Und auch damals hatten wir schon sehr langjährige Mitarbeiter da. Wenn dann natürlich eine neue Führung kommt, Das muss ich dir nicht erzählen, dass dann erstmal jeder skeptisch ist. Neue Besen, was wird da passieren? Wie werden wir behandelt? Und da muss man sich dann natürlich auch erstmal behaupten.
Aber apropos damals, wie lange gibt es denn Eierrund überhaupt schon?
Mein Vater hat das Geschäft gegründet in Hildesheim 1961. Und ursprünglich kam das Geschäft ja mal aus Algermissen. Da war mein Opa, der hat das vor über 100 Jahren gegründet, ein Textilgeschäft. Und daraus gab es zwei Brüder, mein Onkel und mein Vater. Mein Onkel ist dann in Algermissen geblieben, mein Vater ist nach Hildesheim gegangen. Und seit dem Moment gab es auch, das wissen viele nicht, bis heute nicht, ja dann zwei Eierrundgeschäfte, eins in Algermissen und eins in Hildesheim, wo wir sind. Aber die Geschäfte haben seit dem Moment geschäftlich überhaupt nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Was natürlich ungewöhnlich ist, weil der Name Eierrund ja auch wirklich fast einzigartig ist in Deutschland. Da liegt es nahe, dass das zusammengehört, tut es aber eben nicht. Wir haben ein gutes verwandtschaftliches Verhältnis, tauschen uns auch manchmal aus, aber geschäftlich gibt es keine Verbindung.
Ah, okay. Und 2000 übernommen, 2007 hast du gesagt Online-Shop.
Genau, aus einer Schnapsidee heraus.
Kannst du uns da ein bisschen näher erzählen, wie das genau entstanden ist? Wie kam diese Schnapsidee?
Sehr lustige Geschichte. Ich war auf einem Zigarrenabend. Eigentlich rauche ich nie und trinken manchmal, aber in Maßen. Und mein Freund und ich haben seinerzeit ganz gerne mal zu besonderen Anlässen eine Zigarre geraucht. Und da haben wir gesagt, komm, wir gehen mal zu so einem Zigarrenabend. Der wurde da angeboten in irgendeiner Kneipe in Hildesheim. Und in dieser Kneipe hatten wir dann einen sehr geselligen Abend. Und da habe ich jemanden kennengelernt. Wir haben uns super gleich verstanden und ich habe ihm erzählt, was wir so machen. Und der sagte, du brauchst einen Online-Shop. Er sagte, du brauchst erstmal eine Webseite. Eine bessere Webseite, weil zu der Zeit, wie gesagt, es war ja alles stiefmütterlich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich habe doch schon eine Webseite. Sagt er, die ist ja kacke. Die muss besser werden. Da habe ich gesagt, ja gut, mach doch. Ich will da jetzt nicht so viel Geld für in die Hand nehmen, weil das lohnt sich eh nicht. Doch, mache ich dir und wir verstehen uns doch hier so super und hatten, wie gesagt, einen super netten Abend, haben uns dann ausgetauscht, die Adressen ausgetauscht und tatsächlich hat er sich dann gemeldet und hat uns dann eine neue Webseite hingestellt.
Aber auch schon direkt mit Kauffunktion? Oder
Nein, erstmal nur die Visitenkarte. Nicht? Ja. Und als sie aber fertig war, hat er gesagt, du brauchst auch noch einen Webshop. Und da habe ich gesagt, okay, aber das brauchen wir echt nicht, da kauft eh keiner. Doch, das braucht man jetzt, State of the Art, musste haben und mach das mal.
Und vor allem, damals hatte man ja auch noch Misstrauen gegenüber Internet und so weiter, weil es also Neuland war.
Es war wirklich absolutes Neuland.
Da hat Amazon noch Bücher verkauft.
Absolut, und nur Bücher und sonst gar nichts. Ja. Und wie gesagt, Zalando unbekannt und also viele andere auch unbekannt. Man hat, wenn überhaupt noch zu der Zeit, hauptsächlich aus dem Katalog bestellt. Das ging so langsam.
Otto war damals der Hit.
Die sind es ja immer noch, aber es gab ja auch hier Neckermann und wen ich noch alles, Quelle.
Stimmt, Quelle gab's.
Ne, die haben teilweise dann die Zeichen der Zeit eben verpasst. Ja. Otto hat das sehr gut gemacht. Ist ja einer der ganz wenigen Versender, wenn nicht sogar der einzige, der es wirklich gut gemacht hat im Nachgang. Und so haben wir dann angefangen, hat er mir einen Online-Shop dahin gebastelt, aber das war wirklich nur das reine Skelett, da war nichts. Und dann hat er mich allein gelassen sozusagen, gute Reise. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt habe ich einen Online-Shop, was mache ich jetzt? Es gab ja auch nichts, also es gab keine Software, es gab keine Tools zum Abrechnen etc. Und wenn, dann musstest du sofort sechsstellig investieren, weil es gab nichts auf dem Markt, was man darunter hätte machen können.
Alles programmieren lassen.
Genau. Und, aber das machte ja auch gar keinen Sinn, weil ich war ja noch nicht mal davon ausgegangen, dass irgendjemand bei uns bestellen würde. Und so habe ich mich aber dann doch eines Abends hingesetzt und habe angefangen, die ersten Standardhosen mal bei mir zu Hause digital zu fotografieren. Habe ich freigestellt, ich habe ein paar Texte geschrieben. Also am Anfang habe ich wirklich alles alleine gemacht, weil ich mir davon auch nichts versprochen habe. Aber das dauerte halt auch Zeit und ging teilweise auch dann nächtelang. Und dann waren die ersten Artikel online von SEO, SEA, hatte ich noch nie gehört, Optimierungen im Internet. Und das war auch alles noch nicht en vogue zu der Zeit. Und ich habe mit Mitarbeitern drüber gesprochen, wir haben uns drüber unterhalten und ein bisschen belächelt. Und nach einer Woche oder so machte es plötzlich Bing und es kam die erste Bestellung. Und da haben wir ein Tänzchen gemacht. Da haben wir gedacht, da gibt's doch gar nicht. Da hat echt einer bestellt. Das ist ja irre.
Und dann schaust du irgendwie aus Stuttgart oder so.
Ganz ja, weit. Weiß ich nicht mehr. Ja. Das war doch weiter weg auch. Ja. Und vor allen Dingen, dann hast du, ach scheiße, da hat echt einer bestellt. Was machen wir denn jetzt?
Aber hast du auch bei dir auch so Klick gemacht? Weil ich meine, auf der einen Seite hast du mitbekommen, Esprit, Jack & Jones und Co. machen alle wachsen, expandieren durch neue Filialen. Und erreichen damit neue Kunden in neuen Locations. Und vielleicht hast du dann gedacht, warte mal, ich brauche gar keine neuen Räumlichkeiten, um neue Kunden zu erreichen. Ich kann ja auch einen anderen Weg gehen.
Zu der Zeit wäre das vermessen gewesen, das zu glauben, weil ich bin wirklich nicht von einem großen Geschäft ausgegangen damals, sondern ein reines Zubrot. Aber es war ja auch zu der Zeit schon...
Wie so ein Forschungsprojekt.
Ja, genau. Und wir waren vielleicht das erste Startup in Hildesheim. Nein, also zu der Zeit hast du da auf keinen Fall an diesen Erfolg gedacht, den wir damit heute haben. Und meine Frau und ich waren hauptsächlich darauf fokussiert, den Laden am Laufen zu halten, neue Produkte aufzunehmen, was im Ladenbau zu machen. Da haben wir auch 2, 3 Umbauten ja hinter uns. Und haben nochmal Zukäufe gehabt, uns nochmal flächenmäßig vergrößert zu dem, was meine Eltern hatten. Und darauf waren wir eigentlich erstmal fokussiert. Und es ging auch immer mehr dann darum, wofür wir stehen. Das wurde immer wichtiger.
Versteht ihr?
Wofür wir stehen? Für Hosen- und Jeans-Kompetenz, Beratungsservice. Das ist das, wofür wir stehen. Und ich glaube ja immer noch, dass es heutzutage Geschäfte gibt im Textilbereich, die wissen immer noch nicht, wofür sie stehen. Das ist natürlich sehr schwierig, weil das Angebot so groß ist mittlerweile. Mhm. Und da haben wir uns relativ schnell fokussiert und das von meinen Eltern auch übernommen. Die waren seinerzeit schon sehr stark im Hosen- und Jeansbereich. Und das haben wir halt noch ganz brutal ausgebaut in der Größen- und Längenkompetenz, um ja, da auch eine Führerschaft in Hildesheim übernehmen zu können in dem Bereich. Mhm. Damit der Kunde auch einen Grund hat, zu uns zu kommen. Weil die Frage musst du dir als Unternehmer ja immer stellen. Warum soll der Kunde überhaupt zu mir kommen? Wo ist da sein Benefit?
Mhm. Und du sagst, vor allem im Offline-Handel ist die Wertschöpfung, die Beratung, der Service, die Kompetenz der Mitarbeiter, die einen beraten. Aber dazu kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorher nochmal 2007 Webshop installiert. Funktioniert, nach einer Woche die erste Bestellung bekommen. Mhm. Und es wird ja dann nicht plötzlich einen Boom gegeben haben, sondern es war ja wahrscheinlich so schrittweise, Step für Step, 2 Bestellungen in der Woche, 3 Bestellungen
genau,
in der Woche.
Genau.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du gesagt hast, okay, das ist jetzt irgendwie ein Geschäft geworden?
Ich denke, das wird circa 1,5-2 Jahre gedauert doch, so kurz. Haben.
Aber doch. Genau dann begann ja die Finanzkrise auch, ne? 2008, 2009.
Ja, die hat uns nicht tangiert.
Okay.
Das war für uns irrelevant, genauso wie Corona faktisch, weil dann hatten wir unser zweites Standbein ja schon, aber nochmal zurück zu 2 Jahren nach. Also nach 2 Jahren merkte man, okay, das wird interessant, das kann was werden.
Weil Tobias sieht, Webshop, Jahresumsatz schon über 50.000 Euro.
Ehrlich gesagt, das kann ich jetzt gar nicht beantworten, das kann sein, ja, okay. Dass das dann schon so war. Wobei rückblickend das natürlich ja keine relevante Größe ist, aber genau, hast du gesehen, Mensch, okay, die Arbeit, die ich da reinstecke, und das war, wie gesagt, die ersten Jahre ja vornehmlich meine Arbeit. Dazu kam noch, also das Problem begann eigentlich erst, als es immer mehr Bestellungen wurden. Weil als die erste Bestellung kam, da musste man ja erstmal überlegen, okay, wie machen wir das jetzt? Wir schreiben, wir brauchen einen DHL-Aufkleber, was ist, wenn das zurückkommt? Und lauter solche Fragen. Es war ja nichts irgendwie geplant und nichts war fertig. Das war zu der Zeit aber auch kein Problem, weil es gab ja auch nichts anderes. Das heißt, der Kunde hat dir solche Fehler verziehen, weil er hatte gar keine Alternativen. Heute geht das nicht mehr. Heute muss alles perfekt sein, weil ansonsten braucht dich ja keiner. Und wir hatten das große Glück, weil wir so früh angefangen haben, haben wir auch die Zeit gehabt zu lernen. Und die Zeit haben wir natürlich auch gebraucht, auch um diese Prozesse aufzubauen. Und wie ich eingangs sagte, es gab ja keine entsprechende Softwarelösung, die einigermaßen finanzierbar gewesen wäre für uns. Und da kam mir zugute, dass ich auch Programmierkenntnisse habe und sozusagen diese ganzen Abläufe selber programmieren konnte. Also was die ganzen DHL-Aufkleber, dass die gedruckt werden, dass die Rechnungsabwicklung passiert. Und das wurde über die ganzen Jahre weiter von mir programmiert und entwickelt. Und das war natürlich auch ein riesen Kostenfaktor, den wir einsparen konnten. Aber muss ich auch sagen, das habe ich auch zu spüren bekommen. Denn der Tag hatte plötzlich nicht mehr 8 oder 9 Stunden, sondern halb 13, 14. Das ging ja dann immer bis nachts um 2, halb 3, wo ich dann noch weiter programmiert, gearbeitet, freigestellt habe. Und ich merkte irgendwann, das schaffe ich nicht mehr lange. Und tatsächlich gab es dann zwischendurch auch mal
eine Zäsur in deinem Leben, ne?
Einen ziemlich heftigen Break, ja, wo mein Körper plötzlich sagte, ich kann nicht mehr. Und das war auch eine lehrreiche Zeit, dieses halbe Jahr, wo faktisch dann ich dann ausgeschaltet war.
Hm. Das war in welchem Jahr?
Das war um 2012.
Ah, krass. Mhm. Tatsächlich in der Phase, wo gerade Webshop immer größer wird, du immer mehr arbeitest, tagsüber im Geschäft, nachts programmieren zu Hause.
Genau.
Und du dann sagst, ich zeig meinem Körper, wo es lang geht, und dein Körper sagt,
genau das, ne? Also man denkt, der Kopf sagt ja so, ich bin der Chef, wir machen weiter. Der Körper sagt, ich kann nicht mehr. Und du sagst, wir machen aber weiter. Und das ging dann halt, wurde so weit getrieben, bis irgendwann der Krankenwagen vor der Tür stand und mich abgeholt hat, weil ich konnte weder noch sprechen, noch mich kaum bewegen. Also ich war wirklich platt.
Krass.
Ja.
Krass. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann wieder oder bevor du überhaupt arbeitsfähig wieder warst? Wie hat überhaupt die Firma in dem Moment reagiert? Ist die Firma von dir abhängig gewesen? Lief es irgendwie weiter?
Also die Prozesse waren zu dem Zeitpunkt schon relativ gut aufgestellt. Ich habe
deine Frau hat wahrscheinlich viel abgefangen?
Meine Frau hat sehr viel abgefangen in der Zeit, Gott sei Dank. Und ich war ja nicht tot, sondern ich war ja noch ansprechbar. Aber ich konnte es halt nicht mehr vom Geschäft aus steuern, sondern halt von extern. Und wenn dann mal eine Frage war, konnte ich auch mal was beantworten. Aber für 3 Monate bestimmt musste ich mich extrem rausziehen und durfte gar nichts mehr machen. Aber da kommt uns natürlich dann auch zugute oder kam uns zugute, dass wir sehr gute Kolleginnen und Kollegen haben im Geschäft, die dann auch wissen, was zu tun ist.
Und auch loyal sind.
Auf jeden Fall, genau.
Sonst wären die ja nicht so lange bei euch.
Absolut, ja. Und das war eine krasse Erfahrung. Aber aus sowas entstehen auch neue Dinge. Ich habe mir dann überlegt, ich brauche da Hilfe, ich brauche jemanden, der auch, weil ich bin ja kein gelernter Programmierer. Ich habe mir das ja vor, als ich klein war, mal selber angeeignet, habe dann in der Firma, was ich eingangs erzählte, in Hannover, viel programmiert in Excel für die Geschäftsführung, weil das war auch da ein Novum, dass jemand plötzlich in Excel was programmieren konnte, um Prozesse da zu optimieren. Aber ich wusste, ich brauche jemanden, der da noch mehr Sachverstand hat und jemand, der da das von der Pike gelernt hat. Ja. Ich sprach von SEA, SEO, Keyword, Recherchen und all diese Dinge, die praktisch den Shop nach vorne bringen. Und habe dann einen sehr guten Kollegen gefunden, der mittlerweile mein CIO ist. Und der hat auch noch mal einen starken Schub nach vorne unserem Unternehmen gegeben, weil er natürlich das von der Pike auf gelernt hat.
Wer ist das?
Wie bitte?
Wer ist das?
Sein Name?
Ja.
Das ist ja Datenschutz.
Ach so. Kann ich das nicht nachlesen irgendwo?
Musst du gucken. Okay. Kann ja jeder nachgucken.
Okay.
Aber das war eine Win-Win-Situation für uns beide, dass wir uns gefunden haben. Und da kam dann wirklich nochmal ein großer Schub für unseren Shop.
Okay, okay. Und nur zur Einordnung. Ich meine, damals hast du diesen Shop ins Leben gerufen und hast nachts selber programmiert. Und heute im Jahr 2025 beschäftigst du um die 30 Leute für die Online-Käufe. Kommt das hin?
Ja, ungefähr.
Mhm. Ich hatte mal gelesen gehabt, offiziell 50 Mitarbeiter ungefähr.
Um die 50, etwas weniger, ja.
Okay, 20 in der Filiale, 30 im Online-Shop.
Ja.
Es ist ja eine Wahnsinnssumme. Ich meine, 2007 ins Leben gerufen, danach ein paar Jahre selber programmiert.
Mhm.
Und jetzt 2025 30 Leute, die für einen Online-Shop arbeiten. Wenn man Dreisatz rechnet, weiß man, was für einen Personaleinsatz das bedeutet und was für einen Umsatz dann da auch reinfließen muss. Das sind ja ein paar Millionen Euro, die da über so einen Online-Shop reinfließen müssen. Und wo man schon sagen kann, dass es auch bundesweit ein Online-Shop, den man ernst nimmt und der relevant ist.
Auf jeden Fall. In den Nischen, wo wir aktiv sind.
Ja.
Ich habe von vornherein gesagt, wir wollen uns nicht konzentrieren auf alles, sondern wir müssen den Fokus setzen auf das, wie ich es eingangs auch erwähnt hatte. Wo sind wir stark? Was können wir gut? Da setzen wir den Fokus. Und da haben wir mit den Hosen und Jeans angefangen, wo wir stark sind.
Aber
und
konnten das auch weiter aus. Eure Nische ist ja nicht nur, dass ihr Hosen und Jeans macht, oder? Also ich habe so mitbekommen gehabt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass ihr auch so spezielle Hosengrößen habt, irgendwie
genau.
Besondere Schnitte.
Aber das meine ich damit.
Was ist eure Nische da?
Also die Nische ist erstmal, wir bleiben mal bei den Marken. Es gibt ein paar Marken, wo wir zu den Marktführern in Deutschland gehören. Und das sind fast ausschließlich Hosenmarken und wir sind on top noch sehr stark bei Wellenstein. Aber nicht nur online, sondern auch stationär. Und da bieten wir in diesen Segmenten Angebote, die du in anderen Online-Shops oder auch stationär kaum finden wirst. Was die Breite angeht. Ich bleibe jetzt beispielsweise mal bei der Firma Mac oder Angels. Das sind im Damenbereich, gehören die zu den Top-Labels im Hosenbereich. Und da waren wir schon immer sehr stark und haben ein sehr breites Angebot gehabt, was die Größen angeht und auch insbesondere was die Längen angeht. Weil wenn du in ein normales Bekleidungsgeschäft gehst, da ist die Kompetenz, was die Längen angeht, meistens auf eine Länge beschränkt, vielleicht zwei. Wir haben aber bei manchen Hosen fünf verschiedene Längen. Das heißt, das geht von 28er Länge los und hört bei 36er Länge auf. Bei den Herren sogar 38er Länge. Das gleiche bei den Größen. Das fängt ganz klein an und hört ganz groß auf. Das heißt, wir können sowohl eine ganz zierliche, kurze Frau bedienen, aber auch in die Länge gehen und das ist praktisch unser Markenzeichen. Und dazu kam noch, dass wir über die Jahre angefangen haben, weil wir das gemerkt haben, dass wir da eine Kernkompetenz haben und dass da eine Nachfrage ist, dass wir dann auch mit den Firmen in den Dialog gegangen sind. Das heißt, wir haben dann gesagt,
okay,
genau, mit den Lieferanten und haben gesagt, pass mal auf, diese Form ist für uns sehr wichtig. Ihr habt hier aber nur vier Farben, das reicht uns nicht. Wir wollen noch diese, diese und diese Farbe, die produziert ihr bitte für uns.
Und die machen das so dann auch?
Die machen das dann.
Ihr werdet jetzt auch nicht irgendwie Millionen Hosen einkaufen. Ihr werdet ja ein paar hundert oder ein paar tausend Hosen kaufen.
Die machen das dann halb in der relevanten Stückzahl, wie es notwendig ist, damit es eine Win-Win-Situation ist. Bringt uns natürlich den geschmeidigen Vorteil, dass es dann diese Hose in dieser Farbe nur bei uns gibt.
Okay.
Und wenn du eine Kundin bist, die die Form liebt, dann guckst du natürlich im Online-Shop und daran sind wir interessiert. Mich interessiert gar nicht unbedingt der Kunde, der nicht weiß, was er will. Der Kunde, der nicht weiß, ich bestelle mir mal irgendeine Größe, irgendeine Hose. Das funktioniert ja nicht, die kommt ja zurück. Ich bin ja interessiert an dem Kunden, der seine Marke kennt,
der genau
seine weiß, Form kennt und der weiß, ich trage die Größe 48 in 36er Länge, was schon eine Exotengröße ist. Und dann kann der bei mir in den Online-Shop gehen und findet plötzlich diese Hose, aber nicht nur in einer Farbe, sondern in 10. Und das ist natürlich gewaltig. Und so ein Kunde bleibt ja treu, weil der ist ja froh, dass er dich gefunden hat. Das muss ja auch einen Grund haben, warum Kunden aus Köln, München, Berlin, Europa, USA etc. bei uns bestellen.
Habt ihr bestellt was aus USA?
Auch das, ja.
Krass.
Mhm. Krass. Ist ja natürlich jetzt nicht jeden Tag.
Ja, ja klar, aber ist ja ungewöhnlich, also dass jemand aus den USA ein Paket aus Hildesheim bestellt.
Passiert.
Und dann eine Hose bekommt.
Auch Australien oder Japan. Ist wirklich wahr. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn wir sagen, oh, jetzt geht wieder was nach Japan. Du kannst aber davon ausgehen, das sind in der Regel Kunden, die kennen diese Hose. Die waren aus irgendeinem Grund mal in Deutschland oder sind vielleicht hier gewesen und jetzt rübergegangen und sagen dann, aber die Hose, genau die will ich haben.
Aber das bedeutet, dass die vor allem die Kombination aus Hosenmarke oder Hosenstil und die Hosengröße, dass ihr dann eine Vorauswahl trefft, weil ihr sagt, wir haben genau diese Kunden, wir wollen diese Größen haben und die zur Verfügung stellt.
Genau.
Und dass das euer USP ist.
Genau. Wir wissen, wo wir stark sind. Wir wissen, welche Hosen gut performen, wie wir die einkaufen müssen. Und wir haben ja mittlerweile auch einen sechsstelligen Kundenstamm in unserer Kartei.
Für den Online-Shop
noch. Ja, ja. Und da sind wir natürlich dann auch in der Lage, den Kunden sehr gezielt anzusprechen. Ne? Weil was hat der Kunde am wenigsten? Wir reden von dem Kunden in unserem Alter.
Ja.
Der hat am wenigsten Zeit. Das heißt, es muss schnell gehen. Das heißt, wenn ich da einen Newsletter hinschicke, nur mal als Beispiel, dann will der das zielgerichtet haben. Der will wissen, okay, ich trage diese Hose, ich trage die in dieser Größe. Das heißt, wenn Eierrund oder Hose Online ihm jetzt einen Link schickt, dann doch aber bitte nur den, wo ich exakt nur das sehe, was mich interessiert und nicht den ganzen anderen Kram drumherum.
Deine Kunden sind 30 aufwärts?
Ja.
Bis 55,
60? Bis 100.
Bis 100, okay. Also 30 aufwärts.
Genau, 30 aufwärts. Wir haben natürlich auch...
Und überwiegend Frauen?
Nee. Das,
70% Frauen?
65. Ja.
Okay.
Wir haben natürlich auch Kunden unter 30, aber das ist nicht unsere Kernzielgruppe, weil auf dem unteren Bereich haben wir festgestellt, da tummeln sich zu viele andere, die das, wenn wir jetzt nicht von Hosen und Jeans sprechen, besser machen als wir. Weil da geht es noch nicht zwingend um Qualität, da geht es noch nicht zwingend um Beratung. Da geht es noch nicht zwingend um, ich habe keine Zeit, sondern die jungen Leute wollen ja ein Erlebnis. Die wollen mit ihren Freundinnen von einem Laden zum nächsten laufen und die haben auch noch nicht diese Bindung zu einem Geschäft. Ganz im Gegenteil, da ist eine Beratung eher um Gottes Willen. Jetzt werd ich angesprochen. Das ändert sich aber.
Oh mein Gott.
Das ändert sich aber im Laufe des Lebens, weil irgendwann sagst du, hallo, warum ist denn hier keiner? Ja. Ich will sofort, dass mich jemand berät. Und der mich berät, der soll auch sofort wissen, was ich für eine Hose brauche. Ja, das ist, und da kommen wir ins Spiel. Wenn ein Kunde also zu uns kommt und hat das einmal erlebt, dass er sagt, guten Tag, ich hätte gerne eine Jeans. Und die Verkäuferin fragt im Zweifel nicht mal, welche Größe sie haben, sondern sie gibt ihm einfach eine. Das ist natürlich klasse. Ne? Also
wir kommen gleich zur Offline-Welt.
Bitte, ja.
Wir kommen auch zur Innenstadt-Thematik, Offline-Welt, Kundenservice und so weiter. Aber es ist ja so, der Online-Shop läuft, du hast da 30 Leute, die am Online-Shop arbeiten. Du wirst da deine 4, 5 Millionen Euro, schätze ich, Jahresumsatz mit dem Online-Shop machen. Keine Mimik verzogen für die Podcast-Zuhörer.
Wow.
Habe ich gut geschätzt?
Ein bisschen mehr darf es schon noch sein.
Okay, aber es wird nicht zweistellig Millionen sein.
Okay. Wir arbeiten dran.
Okay. Aber okay. Also ist ein Phänomen für Hildesheim auf jeden Fall.
Mhm.
Gibt es auch nicht so nochmal in Hildesheim. Und es gibt aber jetzt ganz andere Spielregeln. Also ich meine Online-Shop von 2007, Online-Shop 2025.
Mhm.
SEO hat man irgendwie alle Tools schon durch. Und jetzt ist die Frage, suchen wir überhaupt in 3 Jahren noch über Google Webshop oder fragen wir an ChatGPT, weil er mich dann noch besser kennt?
Mhm.
Auf der Kundenseite, also auf der Nachfrageseite, aber auch auf der Entwicklungsseite. Brauche ich überhaupt noch 10 Mitarbeiter im SEO-Bereich oder kann jetzt die KI die SEO-Texte schreiben oder meine Webseite optimieren?
Mhm.
Wie ist die Welt jetzt?
Die Welt ist nicht nur jetzt, sondern schon immer in Veränderung. Und da bin ich auch immer sehr dran interessiert, da am Ball zu bleiben. Denn was sicher ist, es ändert sich immer alles. Und diese Zeit, wo sich etwas ändert, wird immer schneller. Und darum ist es sehr wichtig, eben nicht stehen zu bleiben, sondern sich auch mit diesen neuen Tools, du hast gerade KI angesprochen, zu nutzen. Wir sind da auch schon ziemlich gut dabei. Wir nutzen verschiedene KI-Tools.
In welchen Bereichen zum Beispiel?
Im Texterbereich beispielsweise, im Fotobereich. Ganz witzig, ich habe, bevor ich hierher kam, gerade noch mit meinem Mitarbeiter, mit meinem Kollegen in der Fotoabteilung gesprochen, weil ich da auch einen Fokus setzen möchte auf KI. Und Gott sei Dank ist er da auch sehr aufgeschlossen. Es ist ja sehr gefährlich, wenn du jetzt Kolleginnen hast, die mit den alten Strukturen weiterarbeiten möchten. Ich möchte selber meine Texte schreiben, ich möchte selber meine Fotos schießen, weil das wird schwierig werden in der Zukunft. Das kann keiner mehr bezahlen, weil die anderen machen, nutzen halt diese KI-Tools. Und wenn du sie dann nicht nutzt, dann wirst du viel mehr Geld für Prozesse bezahlen, die andere viel günstiger abbilden können.
Wir müssen die Produktivität pro Kopf erhöhen.
Genau.
Durch KI.
Und ich erzählte gerade, ich bin gerade ja weggegangen von meinem Kollegen aus der Grafikabteilung und wir haben gerade da ein neues Tool. Das ist jetzt seit einer Woche im Einsatz. Photoroom heißt das. Es gibt ja ganz viele. Mhm. Aber da haben wir jetzt über eine API-Anbindung, wenn wir jetzt Fotos schießen, dann werden diese Fotos nur noch in einen speziellen Ordner reinkopiert, aus diesem Ordner über eine API-Anbindung zu Photoroom hochgeladen, wird jetzt ein bisschen technisch, und dann in Windeseile diese Fotos freigestellt. Und zwar, ja, das dauert 10 Sekunden. Und dann sind die Fotos, wo vorher mein Kollege per Hand mit Lineal und Photoshop etc. freistellen musste, sind jetzt auf einen Schlag 100 Fotos freigestellt. Mhm. Nur ein Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Und das wird die Prozesse nochmal wahnsinnig beschleunigen.
Und auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, glaubst du, dass man in 3 Jahren halt die Hose wirklich nicht mehr über Google sucht, sondern man jetzt schon darauf achten muss, dass wo ChatGPT sich die Daten holt, weil man dann, wenn man ChatGPT fragt, mit gelistet werden will. Also es gibt ja SEO und jetzt gibt es ja quasi Geo für generative KI halt Optimierungsarbeiten. Ist das ein Thema für euch oder sagst du, dass es da noch nicht?
Also wir beschäftigen uns damit. Ich suche jetzt auch schon teilweise über ChatGPT, also das wird kommen und wir müssen uns damit beschäftigen. Es ist noch nicht ganz klar, wann das kommt und es ist auch noch nicht ganz klar, ob ChatGPT in 2-3 Jahren noch die Vorreiter-KI sein wird. Vielleicht ist es dann auch eine Google-integrierte KI. Das wird spannend, ne, wie sich das weiterentwickelt, aber wir müssen einfach am Ball bleiben und uns daran, da wo unser Kunde ist, da wo der sucht, und da müssen wir sein, damit wir gefunden werden. Das war schon immer so. Wenn wir jetzt bei stationär sind, glaube ich aber auch, dass ein entscheidender Faktor da auch der Faktor Mensch bleiben wird. Denn das ist der Vorteil, ja, der einzige Vorteil, den du stationär noch hast. Außer, dass du die Ware auch gleich mitnehmen kannst. Vielleicht kommt sie in 5 Jahren auch per Drohne geflogen, dann ist sie noch schneller da. Ja, wer weiß, ne? Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber der einzige wirkliche Vorteil aktuell von einem stationären Geschäft ist doch der Kontakt zu Menschen und dass du eventuell nicht zurückschicken musst, weil du diverse Dinge anprobieren kannst. Und darum ist es aus meiner Sicht ja auch so wichtig, wenn wir wissen, der Faktor Mensch ist da so entscheidend, dann muss der Faktor Mensch aber auch da sein. Weil wenn ich nur noch reingehe in ein Geschäft und muss mir alles selber zusammensuchen, ja, dann kann ich auch gleich online bestellen.
Ich wage eine These. Und zwar haben wir anfangs gesagt, im Jahr 2007, Online-Shop habt ihr begonnen, da gab es noch Misstrauen, weil das war noch komplett neu. Wenn ich bestelle, bekomme ich überhaupt wirklich die Ware oder ist dann das Geld weg? Was mache ich, wenn es mir nicht passt? Da hatte man noch ein bisschen Angst, weil einfach alles neu war. Dann hat man mit der Zeit Vertrauen aufgebaut. Amazon wurde größer, Zalando kam, About You, ganz viele große Marken. Alle haben irgendwie online verkauft und man hat irgendwie verstanden, okay, es funktioniert. Man kann legal online kaufen, die Ware kommt tatsächlich, die Rechnung kommt auch irgendwie per Mail. Und wenn es Probleme gibt, kann ich die Ware zurückschicken und es gab Vertrauen. Jetzt kündigt halt vor ein paar Wochen Mark Zuckerberg an, dass er kein Content mehr kontrollieren will auf Facebook und Instagram, weil er sagt, freie Meinung. Und jeder darf eine Meinung haben und wir kontrollieren keine Fakes und keinen Deepfake mehr. Mhm. Das heißt, wo ich eigentlich dachte, jetzt wird es mehr Kontrolle geben wegen KI, Deepfake und so weiter, mehr Verifizierungsmethoden und so weiter, genau das Gegenteil. Mhm. Und das führt er dazu, dass wir ein Misstrauen haben, dass meine Eltern mir Videos zeigen von Politikern und mich fragen, sag mal, ist das Video eigentlich echt oder nicht, kannst du es erkennen? Mhm. Und jetzt muss man sich mal gedanklich vorstellen, es ist eine Werbeplattform für uns, also für alle Marketer ist es eigentlich eine Katastrophe, weil alle Marketer wären auf einer Plattform, wo die User zu dieser Plattform schon Misstrauen haben, bevor sie schon auf der Plattform waren. Mhm. Also egal, welchen Content sie sich anschauen, stellen sich immer die Frage, KI oder echt? KI
das ist ja echt? Schon mal schön, wenn man sich die Frage überhaupt stellt.
Genau.
Ja? Und aber, nicht auf alles gleich reinfällt, was man sieht.
Absolut, absolut. Aber man hat ein Grundmisstrauen. Es gibt sogar Studien vom BNI, wo gezeigt wird, dass 70% aller User glauben, dass ganz viel Fake-Content im Internet zu sehen ist, was die auch selber gesehen haben, wo die selber glauben, dass sie es schon mal geglaubt haben, obwohl es eigentlich Fake war. Mhm. Das bedeutet, dass die Plattform total misstrauisch wird wegen KI, aber das auch zeitgleich die Plattform ist, wo wir Produkte verkaufen wollen. Es ist ein Paradox. Also es ist schwierig für die Marketer. Und deswegen glaube ich, dass genau deswegen Faktor Mensch wieder interessanter, wieder wichtiger wird und dass man so eine man kann es auch Rückentwicklung nennen. Also, weil 2007 schon mal Misstrauen gehabt, jetzt wegen Deepfake wieder Misstrauen. Dass man dann eine Rückentwicklung hat und sagt, okay, vielleicht wieder doch weniger online und mehr offline. Das sieht man übrigens auch wieder in Events. Also Events, Messen werden so häufig besucht wie noch nie zuvor. Das sieht man in der Art und Weise des Konsums von Inhalten. Es gibt wieder gerade so einen leichten Trend Richtung Dokus. Es werden wieder extrem viele Dokus produziert, die auch konsumiert werden, die auch angeschaut werden, weil die Leute sich ein bisschen wieder zurücksehen nach Echtheit, nach Echtheit, nach Tiefe, nach Wissen. Klar, auch in einer bestimmten Zielgruppe. Das gilt jetzt nicht für die Gen Z, nicht jetzt für die 13- bis 17-Jährigen oder sowas, wirklich eine bestimmte Zielgruppe. Aber genau deswegen können wir jetzt die Brücke schlagen zum Offline-Handel. Worauf kommt es im Offline-Handel an? Also ich habe einen Freund, der ist Apotheker, Harald Steinert von der Easy-Apotheke. Und mit ihm habe ich oft drüber gesprochen und ihm die Frage gestellt, sag mal, wie oft machst du dir eigentlich Gedanken, wo welche Ware stehen sollte? Wo welche Ware wie beleuchtet wird, wie der Gang sein soll, ob man zur Kasse, also ob man irgendwie an verschiedenen Produkten vorbeilaufen muss, damit man irgendwie zur Kasse kommt. Ist ja auch eine Frage, die man sich auch in einer Rewe-Filiale immer wieder stellt, wo der Rewe immer wieder umbaut. Mein allererster Job war es zu arbeiten im B1-Baumarkt, hatte ich einen Minijob, musste da Fliesen hin und her schieben. Und auch da haben wir ständig die Ware umgeräumt, weil wir gesagt haben, wenn der Kunde von rechts kommt, dann wird er sehen und dann wird er kaufen. Was sind da die Erfolgsfaktoren im Offline-Handel?
Da haben wir natürlich vielleicht, da sind wir vielleicht nicht so vergleichbar mit einem B1, was du jetzt gesagt hast, weil wir haben ja diese Größe gar nicht. Und wir haben aber das Personal, was sich sehr, sehr gut auskennt mit ihrer Ware und mit dem Kunden.
Ihr habt auch mal ausreichend Personal, finde ich, weil ich finde, es gibt selten Filialen, wo man reingeht und da hast du irgendwie auf 100 Quadratmeter, 150 oder auf pro 100 Quadratmeter irgendwie drei Kollegen zu sehen.
Ja, das ist so. Aber ich habe ja erwähnt, dass das für uns mit das Wichtigste ist, dass wir Personal vorhalten, was auch, also da nicht nur steht, sondern auch Ahnung hat von der Materie und dich dann auch dementsprechend beraten kann und dir helfen kann. Vornehmlich, dass du das findest, was du suchst, aber auch, dass du die Zeit sparst und da nicht verloren gehst. Und die Fläche an sich, klar, es gibt viele große Häuser, die sind arbeiten nach dem alten Shop-System. Das heißt, die Fläche wird bewirtschaftet von der Firma XY und die nächste Fläche von der anderen Firma. Da haben natürlich aber die Firmen, mit denen man zusammenarbeitet und diese Flächen auch supporten, immer ein Interesse daran, also möglichst viel Ware reinzuverkaufen. Auch alles.
Nur zum Verständnis, du meinst so Store in Store. Also ja, genau. Wie zum Beispiel in einem Modepark, oder genau. Dass man dann, wenn man in einen Modepark reingeht, dann so Ecken hat von Mavi Jeans oder von Levis oder von wem auch immer.
Genau.
Und dann,
du bist praktisch in Markenwelten, genau. Aber du weißt gar nicht mehr, bin ich jetzt gerade in Hildesheim, in Hannover oder in München. Das ist ja eines der Probleme heutzutage, dass fast alle Stores gleich aussehen. Ja. Und diesen Weg sind wir nie mitgegangen. Wir haben nie diese Flächen gemacht mit irgendwelchen Shop-Systemen, sondern waren immer individuell. Früher war das normal, dass das so gemacht wurde, wie wir das bis heute machen. Dann irgendwann kamen die Flächen von den Marken. Und warum wurde das gemacht? Zum einen, weil nicht genug Personal mehr da war, um das überhaupt noch zu handeln. Und zum Zweiten, weil natürlich die Fläche, eine Marke XY, auch ihre Produkte alle verkaufen will. Und je mehr sie dann natürlich in dieses Geschäft reindrücken, so der Gedanke, umso mehr kann ich dann auch von meinem Produkt verkaufen. Und das dupliziert sich natürlich dann ins Vielfache, wenn du eine große Fläche hast. Nur wie soll der Kunde auf so einer großen Fläche den Überblick behalten? Und das, was wir ja machen mit einer etwas kleineren Fläche, wir haben auch viele Top-Marken im Haus, aber wir kaufen halt von jeder Marke nach dem Geschmack, den wir haben, wo wir glauben, wie der Geschmack unserer Kunden ist, nur die besten Teile und nicht den ganzen.
Wie gut kennt ihr eure Kunden?
Wir kennen unsere Kunden teilweise über Jahrzehnte und wir haben die Möglichkeit, über Tools der Warenwirtschaft das auszuwerten, das Kaufverhalten, wobei das nutzen wir gar nicht so stark. Außer wir machen mal einen Mailing oder so, wo wir sagen, okay, wir schreiben jetzt für dieses Mailing. Ich meine, wenn du ein Mac-Kunde bist oder ein Camel Active-Kunde, dann willst du jetzt nicht für irgendeine andere Marke zwingend ein Mailing bekommen. Also wir versuchen da schon, immer wenn wir Werbung machen, wollen wir den Kunden nicht nerven, sondern es soll dem Kunden helfen.
Funktionieren Mails? Mail-Newsletter?
Ja, so wie wir es machen, ja, weil sie halb relevant sind. Mailings funktionieren immer, solange sie dich interessieren. Wenn du einfach nur mit der Gießkanne was rausschüttest und sagst, ich mach das jetzt mal.
Zack, Spam-Ordner.
Das funktioniert nicht. Also ja. So Hauswurfsendungen, wir schmeißen jetzt in jeden Haushalt mal, wir sind eierrund. Was soll der Kunde damit? Damit kann er nichts anfangen. Der braucht eine klare Message, der muss wissen, wofür stehen wir, was machen wir, warum muss ich da hinkommen?
Wir beide sitzen jetzt am Almstor, trinken unseren Kaffee und blicken auf deinen Laden. Mhm. Dass dein Geschäft erfolgreich ist, haben wir ja verstanden, sowohl offline als auch online. Aber wenn wir uns deinen Nachbarn anschauen, rechts und links herum, wenn wir uns die Innenstadt anschauen, dann sehen wir ein Aussterben der Innenstadt, wo ich mir die Frage stelle, A, was macht Eierrund wirklich anders, dass rechts und links alle aussterben, aber Eierrund da bleibt? Und B, was ist deine Meinung, wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus?
Naja, zum einen ist es ja jetzt nicht so, dass wir die Einzigen in der Stadt wären. Da gibt es schon noch auch ein paar andere, die ihr Geschäft ganz gut beherrschen. Und das ist richtig. Dadurch, dass vermehrt online gekauft wird, das, was wir vor 30 Jahren so noch nicht hatten, wandert natürlich ein Teil des Kuchens ab ins Netz. Und dementsprechend ist weniger zu verteilen für die Geschäfte in der Innenstadt. Wenn man natürlich beides kombiniert, so wie wir das machen, kann das gut funktionieren. Es kann auch funktionieren, wenn man sich nur auf stationär fokussiert, aber dann braucht man wirklich eine gewisse Ausnahmestellung aus meiner Sicht, damit das auch langfristig noch funktionieren kann. Irgendetwas Einzigartiges, damit du funktionieren kannst.
Es gibt ja auch Konzepte, die online sogar gar nicht anbieten, obwohl sie sehr groß sind. Ich meine, die Braunschweiger Firma New Yorker, die verkaufen online gar nichts. Mhm. Man kann die Ware sich nur anschauen. Mhm. Man muss es aber kaufen in der Filiale offline. Mhm. Wo ich mal dachte, extrem mutig, aber scheint irgendwie zu funktionieren. Sind ja auch extrem gewachsen. Ist das so ein Modell, wo du sagst, gut, die haben auch ein Erfolgsmodell gefunden, online zeigen, offline kaufen und gezwungenermaßen kaufen, weil der Kunde keine andere Option hat? Oder bist du kein Fan von dem Konzept?
Du, es gibt, ich muss nicht von jedem Konzept Fan sein. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe, sondern ich muss für mein Konzept stehen und mein Konzept, davon muss ich die Kundengruppe begeistern, die sich für so ein Konzept begeistern kann. Ich werde nicht jeden Kunden in Hildesheim bekommen. Von dem Gedanken sollte man sich trennen, weil dann wird es gefährlich. Ne? Wenn du versuchst, es jedem recht zu machen, dann tanzt du auf jeder Party, machst aber nichts richtig. Das heißt, wenn du aber fokussiert bist und du kennst deinen Kunden und du weißt, was der will und machst das für den richtig, es reicht ja, wenn die Hälfte zu mir kommt, dann ist ja alles super. Und die andere Hälfte, die kann ich halt nicht abholen, weil das wieder andere, wie beispielsweise ein New Yorker, der ist halt dann, wir sprachen vorhin über die jüngere Zielgruppe, da ist der sicherlich viel stärker als wir, weil er halt A, ein anderes Preisgefüge hat, da schneller ist, aber da sind dann andere Dinge, die auf der Strecke bleiben. Und es ist aber durchaus so, dass Kunden, die früher bei New Yorker gekauft haben, jetzt bei Eieron kaufen.
Wie oft kauft eigentlich der durchschnittliche Hildesheimer eine Hose bei Eieron im Jahr? Einmal im Jahr, dreimal im Jahr?
Ach Mensch, alles gibt es da. Ne? Es gibt den Mann, der meint, ich komme das nächste Mal in 4 Jahren wieder, dann sind ihre Hosen wieder zerschlissen. Und es gibt die Frau, die sagt, die kommt jeden Tag.
Ja, okay. Aber der durchschnittliche Warenkorb ist bei der Frau größer als bei dem Mann?
Das war schon immer so. Nee, obwohl, nein. Sagen wir mal so, die Frau kauft im Jahr mehr als der Mann. Aber wenn wir vom durchschnittlichen Warenkorb eines Einkaufs sprechen, da wird es sogar eher in die Richtung gehen, dass der Mann einen höheren hat, weil der kommt ja nicht so oft. Und wenn er dann schon mal da dann ist, nimmt alles mit. Bitte, tu alles rein, aber dann will ich bitte nicht mehr genervt werden für die nächste Zeit.
Nochmal zu der Frage, wie sieht die Zukunft der Innenstadt aus? Glaubst du, wir werden noch vergleichbarer, weil die kleinen Läden verschwinden, die großen Ketten bleiben in der Innenstadt. Aber dann gibt es die Kette halt in Hildesheim, Hannover, Braunschweig, überall. Gibt es mehr Pop-Up-Stores? Gibt es mehr Gastroflächen? Wird das wieder zurückgebaut in Wohnungsfläche? Ja. Was glaubst du?
Gib mir mal die Glaskugel, da gucke ich mal rein. Ich kann dir das nicht beantworten, weil einfach der Prozess so dynamisch ist und wir das nicht abschätzen können. Was wird die Politik machen? Was gibt es da für Entscheidungen? Es werden auf jeden Fall Geschäfte bleiben. Und ich sag mal so, es haben ja jetzt große Geschäfte zugemacht. Sinn ist weg, Kaufhof ist weg.
Hast du erwartet mit Sinn? Weil ich war ja nur ganz kurz da.
Nein, das war nicht zu erwarten. Ich stecke aber natürlich auch nicht tief genug dann in den finanziellen Details, um das abschätzen zu können. Da kommt vielleicht in 2 Monaten der nächste. Was ich nur sagen will, ist, wenn natürlich so große Geschäfte zumachen, wie ein Kaufhof, wie ein Sinn, dann ist das natürlich für eine Innenstadt erstmal nicht schön, weil du hast dann wieder einen Leerstand. Und es ist auch nicht das, was ich favorisiere, weil auch ich wünsche mir eine belebtere Innenstadt. Was wir aber feststellen müssen, wenn diese Geschäfte weg sind, steigen unsere Umsätze, weil die sind eklatant gestiegen, weil natürlich es weniger Anlaufstellen gibt in Hildesheim und somit verteilen sich die Kunden auf die Geschäfte, die da sind. Du hattest einen Center Manager kürzlich hier, ne?
Ja.
Der berichtet, Holger Höfner von genau, der Holger berichtete ja das Gleiche, dass auch er davon partizipiert hat, dass der Kaufhof weg ist. Ja. Und wir machen exakt die gleiche Beobachtung. Es verteilt sich dann. Und ich bin davon überzeugt, es werden Geschäfte in Hildesheim bleiben. Es bleiben vor allen Dingen die, die wissen, wofür sie stehen und auch nicht stehen bleiben, sondern sich immer weiterentwickeln. Es kommt vielleicht wieder mehr Gastronomie, vielleicht kommen auch wieder mehr Wohnflächen.
Okay. Apropos Verkehrsströme und wo geht man entlang, wenn Kaufhof jetzt schließt, was die nächste Anlaufstelle? Der Bau der Arnekengalerie hat ja auch die Verkehrsströme der Leute verändert und wahrscheinlich dazu geführt, dass die Menschen weniger an der Almstraße vorbeiziehen, sondern eher in die Galerie gehen. Hat man da bei euch was gespürt nach dem Bau oder war das für euch irrelevant?
Also wir sind ja in der Peripherie von der Arnekengalerie, von daher haben wir tatsächlich da gar nichts gemerkt. Ich kann jetzt nicht feststellen, dass durch den Bau der Galerie plötzlich die Kunden nicht mehr bei uns vorbeigehen, weil wir sind ja faktisch an der einen Einfallsstraße zur Galerie. Das heißt, wenn du vom Bahnhof kommst und praktisch bei der Sparkasse rechts abbiegst, dann stehst du faktisch ja auch schon vor unserem Geschäft. Von daher hat uns, was die Kundenströme angeht, sicherlich die Galerie nicht geschadet. Ich war nie ein Fan von der Galerie und zu der Zeit, als die gebaut wurde, da war das ja alles schon rückläufig und man merkte schon so langsam, diese ganzen Center, die funktionieren nicht mehr, weil die Nachfrage auch.
Findest du, man hat es damals schon gemerkt?
Ja.
Das also war heute bestätigt?
Das war schon, man merkt, ich war da ja tiefer im Thema, weil ich mich mit ERFA-Kollegen und so weiter ausgetauscht habe, auch Kollegen, die in solchen Centern schon waren. Und da merkte man schon, in den Zentren ist die Frequenz nicht so und diese immer mehr Fläche, aber eigentlich ja Rückgang der Kaufkraft für eine Stadt, weil Geld abwandert ins Internet, das passt ja nicht. Da konnte man ja eigentlich eins und eins zusammenzählen, aber die Stadtväter waren überzeugt, wir brauchen sowas unbedingt für Hildesheim und dann ist die ja leider auch quadratmetertechnisch überdimensioniert aus meiner Sicht. Ich bilde hier aber nur meine persönliche Meinung ab. Ich hätte das auch damals oder habe das damals auch schon so gesagt, aber man war so wild auf diese Galerie, man brauchte die unbedingt und hält so die Ströme ab, die nach Braunschweig und Hannover zum Einkaufen gehen. Also es ist Segen und Fluch zugleich.
Also das Ding ist aber, 2007 bis 2014 gab es einen Center-Boom. Also es wurden jedes Jahr mehr Center gebaut, 2024 gab es das erste Mal einen Negativtrend. Da wurden Center geschlossen, abgerissen und weniger gebaut. Also jetzt ist ja, es besteht, man sieht es ja auch wenn man in die Galerie reingeht, sieht man es auch. Gut, jetzt haben die mit Aldi und Action, glaube ich, nochmal ganz gute Ankermieter gefunden, die nochmal Strom, so einen Verkehrsstrom sorgen. Aber ja, damals hätte ich auch gedacht, Center funktionieren, ist ja, wie cool ist das denn? Aber rückblickend bin ich da voll deiner Meinung. Aber apropos Action, hast du Actions Boom auf dem Schirm?
Ich weiß, dass die gut funktionieren, dass die angesagt sind und bringen sicherlich auch Frequenz in die Stadt.
Und wieder nicht dein Segment, weil Action verkauft alles super, super günstig. Und
ja, aber das würde ich gar nicht so sagen. Es kann durchaus sein, dass einer mal bei Action reinstolpert und guckt sich da um. Ich freue mich auch, wenn ich was Günstiges kaufen kann. Ist jetzt nicht so, dass ich noch nie bei einem TK Maxx oder so gewesen bin und da mal rumstöbere. Im Übrigen, wir haben ja auch viele Schnäppchen und bei uns ist ja nun nicht
Eierrund. Okay.
Ja, natürlich. Nur es sind halt keine so Fake-Schnäppchen teurer gemacht und dann wieder auf den gleichen Preis, sondern das ist auch etwas, wofür wir stehen, Ehrlichkeit. Wir würden auch niemals einen Kunden sagen, die Hose steht aber super und die Kundin kauft die dann und zu Hause sagen alle, um Gottes Willen, die ist ja viel zu kurz oder so. Also diese Ehrlichkeit ist ein sehr wichtiger Faktor. Meine Frau und ich geben immer aus, wenn der Kunde aus dem Geschäft geht mit einem Lächeln, das ist entscheidend. Ob der gekauft hat oder nicht, ist egal. Er muss nicht kaufen, weil wenn er ein gutes Gefühl hatte und alles war schick, dann kommt er freiwillig wieder. Wenn wir aber einmal den nicht mit einem Lächeln rausgehen lassen, dann ist der Drops gelutscht und wird schwer, dass er nochmal wiederkommt.
Eine Frage noch zum Kunden. Du hast ja gesagt gehabt, ich kenne eure Kunden sehr, sehr gut. Ihr wisst, was der Kunde braucht. Man kann sofort erkennen, welche Größen, welche Marke, habt eine Kundenhistorie und so weiter. Wenn man die Zielgruppe gut kennt, dann gehen ja viele Firmen auch den Weg des Co-Brandings. Das heißt, sie suchen sich andere Unternehmen raus, die gleiche Zielgruppe haben, und versuchen gemeinsam mit denen was zu machen. Mhm. Ist das für euch auch schon mal ein Thema gewesen oder sagt ihr, nee, wir machen das alleine mit den Kunden?
Wir machen unser eigenes Süppchen und sind damit ja auch erfolgreich, haben damit auch genug zu tun. Wir haben auch immer wieder Angebote bekommen von anderen Lieferanten. Mach doch nochmal einen Store in Hildesheim auf. Mach doch nochmal dies, mach doch nochmal das. Könnten wir, aber jedes Mal, wenn wir sowas machen, würden wir uns ja verzetteln. Meine Frau, ich, meine Kolleginnen und Kollegen, wir würden ja von unserer Kompetenz was abgeben und könnten nicht mehr so fokussiert sein auf unseren Store und auf unseren Online-Shop. Und von daher sind wir von solchen Gedankenspielchen bisher wollten wir nicht.
Aber auch generell, also in der Eierrund-Vision für 2035 steht jetzt auch nicht drin, dass ihr noch 5 Filialen eröffnen wollt, dass ihr jetzt in Hamburg und Berlin noch eine Filiale eröffnet oder so, weil ihr glaubt, dass in Hamburg würde Eierrund besser funktionieren.
Also dieses Konzept, was wir haben, das würde in Hamburg genauso gut funktionieren. Nur ich kann das nicht kopieren, weil dann müsste ich ja auch das, was wir an Manpower haben, dahin kopieren. Und das wird eben nicht möglich sein. Wir haben das ja mit den Esprit-Stores, mit den Oliver-Stores etc. erlebt. Nur einfach einen Store hinsetzen, zwei Leute da reinzustellen, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun und darauf zu warten, dass der Kunde sagt, hurra, ich kaufe das, das funktioniert eine Weile, aber nicht langfristig. Und darum haben meine Frau und ich uns schon sehr schnell davon getrennt, dass wir sagen, wir wollen weiter filialisieren, wir wollen größer werden. Man muss ja auch irgendwann zufrieden sein oder man kann ja auch irgendwann zufrieden sein. Die Frage ist ja auch, was willst du denn im Leben überhaupt? Und also unsere Zielsetzung muss nicht sein, wir müssen noch mehr und noch weniger Zeit für unser Privatleben haben. Ich habe ja erzählt, ich bin auch schon einmal durch so ein Tal gelaufen. Da möchte ich nicht nochmal hin. Einmal reicht, ist eine gute Erfahrung gewesen. Und man zieht dann auch seine Schlüsse draus. Deswegen dürfen andere gerne machen.
Cool, cool. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe anfangs nicht zu wenig versprochen oder nicht zu viel versprochen. Podcast mit wirklich einer Überraschungsbox und mit echt coolen Thesen, Anekdoten, Themen. Unsere Abschlussfrage im Podcast immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Marktplatz, eindeutig. Freue ich mich jedes Mal, wenn ich, egal aus welcher Richtung ich komme, wenn da die Sonne scheint und ich gucke auf den Marktplatz, denke ich, Mann, ist das hier schön.
Mit Kaffee oder Eis?
Beides.
Welche Sorte? Eissorte?
Spaghetti-Eis. Ohne Sahne. Viel rote Soße.
Genauso wie ich. Müssen wir mal essen gehen.
Dann sollten wir uns da treffen.
Tobias, vielen Dank, dass du da warst.
Wir haben uns sehr gefreut.
Gerne. Und wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht in 2 Jahren wieder sprechen können und dann gucken, wie hat sich dann die Digitalwelt entwickelt, wie hat sich dann die Innenstadt entwickelt und so mal ein Update machen von dem, was wir heute gehört haben.
Ich komme gerne wieder.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.